1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen, Eva Müller. Ist Kunst Geschmackssache?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt da sehr interessante Studien drüber, dass dieses Sprichwort Kunst ist Geschmackssache eigentlich daher kommt, dass man diesen Geschmack hätte. Also die nötige Bildung, um genau unterscheiden zu können, was ist wirklich gute Kunst und was eben nicht so.
Zu Gast bei Sibylle Giel.
Eva Müller, Kunstberaterin.
Das müssen Sie mir jetzt erklären.
Ja, es gab natürlich sehr lange Kunst nur in bestimmten adeligen oder kirchlichen Zusammenhängen. Und da war natürlich die Bildung oder auch die umfassende Information vorhanden über Kunst. Und es war für die Künstler dann eine sehr schwierige Übergangsphase nach der Renaissance, dass die Menschen selber beurteilen mussten und gar nicht diese Vorbildung hatten. Und das fehlt ja auch heute noch vielen Menschen, dass sie eigentlich wenig Kontakt mit zeitgenössischer Kunst pflegen.
Aber wenn heute ein Mensch, der eben wenig Kontakt mit zeitgenössischer Kunst pflegt, mit einem Bild, mit Kunst, mit einer Skulptur, was auch immer konfrontiert wird, kann er doch sagen, mag ich oder mag ich nicht? Und dann ist es sein Geschmack?
Ja, dann ist es sein Geschmack, das ist richtig. Also das ist auch sicher erstmal der Zugang, den wir alle haben, ja, dass wir was sehen und irgendwie was damit anfangen können oder das mögen, die Farben mögen oder auch das, was dargestellt ist, erkennen oder auch nicht. Das ist schon Zugang. Natürlich muss ich jetzt als professionelle Kunstberaterin natürlich da andere Qualitätskriterien dranlegen. Und es gibt schon auch manchmal so ein bisschen Ärger bei mir, dass es sehr viel Kunst gibt, weil es dafür auch keine Ausbildung in dem Sinne oder eine Gratifizierung gibt. Und dann jeder Mensch selber wissen muss, wo ist jetzt da die Qualität oder wo ist es vielleicht einfach Laiendarstellung. Das ist in anderen Berufen nicht so. Und da grolle ich manchmal ein bisschen, weil zu viel Aufmerksamkeit auf diese nicht so interessante Kunst, sage ich mal, gelegt wird.
Und ist es dann Glückssache, ob ein Künstler Erfolg hat, ob er gehypt wird, ob er eines Tages sehr viel Geld mit seiner Kunst verdient? Oder sind es klare Kriterien, die da entscheiden?
Ja, eben. Also ich bin eine Vertreterin dessen, dass es klare Kriterien gibt, weil eben dieses Sprichwort Kunst ist Geschmackssache auch immer so impliziert, ja, das ist vollkommen beliebig und das ist es nicht. Also wenn Sie Menschen zusammentun, die sich sehr viel mit Kunst beschäftigt haben oder eben auch Kunstexperten, dann finden die durchaus, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Jurys organisieren, durchaus eine gemeinsame Linie. Also natürlich gibt es da noch verschiedene andere Aspekte, aber trotzdem gibt es Kriterien wie eben wirklich die Einzigartigkeit von Kunst, die lange Arbeit daran, also Künstler können nicht mal irgendwas, wie das immer so flippig kolportiert wird. Ja, man sieht die so einen Wein trinken und dann machen die mal so einen Pinselstrich oder so. Das ist nicht der Fall, sondern es ist eine sehr harte Arbeit. Also die meisten gehen um 8 Uhr morgens ins Atelier und verlassen es abends wieder und am nächsten Tag geht es da weiter. Das ist auch eine Ausbildungsgeschichte. Natürlich sind die meisten professionell in Akademien ausgebildet. Es ist sicher auch eine Typsache. Man muss schon ein bisschen was auch von Marketing verstehen, mit Menschen gut zurechtkommen, wenn sie Sammler haben, wenn sie Museumsleute haben. Es gibt bestimmte Orte, wo sie sich durchsetzen müssen, wie London, New York, wenn sie jetzt auf dem ganz oberen Level mitspielen wollen. Also da gibt es schon bestimmte Kriterien, die auch mit dazu dienen, dass man einfach sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich ein großartiges Werk, hat natürlich ganz viel mit Komposition, mit ganz viel Wissen auch handwerklich zu tun.
Und bei der Beurteilung von Kunst, wie wichtig ist da, dass der Beurteilende weiß, in welcher Zeit dieses Kunstwerk entstanden ist? Also der Zeitbezug, in welchem Jahrhundert, was da in dieser Zeit war, spielt das eine Rolle für Sie?
Also ich denke, der Hintergrund, wie Dinge entstehen, hat immer eine Relevanz. Aber ich muss das bei einem wirklich guten Kunstwerk, das unterscheidet es ja auch von den anderen, denke ich, dass es über die Zeit hinaus, über einen bestimmten Kontext hinaus Menschen aus verschiedenen Regionen berühren kann, weil es etwas Essentielles trifft. Und das ist für mich dann auch Kunst. Also wenn jemand über dieses Persönliche hinaus etwas erreicht hat, was essentiell Menschen anspricht.
Was uns alle berührt.
Genau, was uns alle berührt.
Und was macht nur die Kunstberaterin?
Genau diese Dinge finden.
Aber Sie beraten große Firmen, die sagen, wir möchten in unseren Räumen Kunst aufstellen, möchten keine nackten weißen Wände mit irgendwelchen Drucken, sondern wir möchten Kunst. Und wie funktioniert das? Mhm. Sie haben ja große Firmen beraten, Banken, Unternehmen, Hotels, den Flughafen.
Mhm. Ja, also es gibt ja Kunstberatung für den privaten Bereich, der sehr stark in die Wertanlage geht. Mhm. Bei mir ist das ganz was anderes. Mein Anliegen ist es eigentlich, für Menschen in ihrem Arbeitsumfeld ein inspirierendes Klima zu schaffen. Also eine Unternehmenskultur, die Menschen anregt, selber zu denken, über Werte auch angesprochen wird, auch vielleicht eine andere Kommunikation über die Dinge dann in dem Unternehmen findet. Also ganz viele Aspekte, die über diesen reinen, ich sehe jetzt was, was ganz nett aussieht, hinausgeht.
Also wenn ich jetzt eine große Firmenbesitzerin wäre, ich habe ein großes Unternehmen und Sie wollten mich überzeugen, dass ich Sie engagiere als Kunstberaterin, dann würde ich natürlich sagen, was habe ich denn davon? Arbeiten meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser, wenn sie in schönen Räumen unterwegs sind?
Also wenn Sie eine menschenfreundliche Unternehmerin sind, dann würden Sie sagen, ich tue alles, damit es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Mhm. Das ist nicht zu instrumentalisieren, also dass die dann besser arbeiten oder keinen Widerspruch mehr hervorbringen. Das ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich gemeint, dass Mitarbeiter sich anders wiederfinden, dass sie auch als ganze Menschen da sein dürfen, nachdenken dürfen, vielleicht auch Dinge in Frage stellen, neue Sichtweisen erhalten, Denkräume bekommen und nicht nur Arbeitsräume.
Hat auch was mit Wertschätzung zu tun?
Sehr viel. Also gibt es ja auch Studien darüber, dass Mitarbeiter natürlich das sehr gutieren, wenn sie feststellen, dass da jemand ihnen nicht nur einen Laptop hinstellt und graue Möbel, sondern auch dafür sorgt, dass sie sich wirklich in einem inspirierenden Umfeld befinden.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Was hängt jetzt zum Beispiel am Flughafen?
Also am Flughafen ist es natürlich eine ganz breite.
Ist auch viel Fläche.
Ja. Also es ist einfach ein breites Zielpublikum am Flughafen, weil da gehen Millionen über dieses Flugfeld oder über diese verschiedenen Bereiche. Und wir haben da einmal eine Arbeit aufgestellt, die diesen Flieger, also weil der ja auch Franz Josef Strauß Flughafen heißt, diesen Flieger zeigt, der auch mit einem Zitat von Strauß verbunden ist, das durchaus auch kritisch gemeint ist.
Und welches Zitat?
Also ich bin kein Dämon, also da, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht mehr zitieren, das hat jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Also ich bin kein Dämon, ich bin ein Mensch wie du und ich oder so. Ja. Wir haben ihn da als Flieger genommen, nicht als Politiker, weil das wäre für viele Künstler
als
auch gar nicht.
Als Flugkapitän, oder? Der hat
ja genau, es wäre für viele Künstler gar nicht möglich gewesen, sonst so eine Arbeit zu machen, weil er natürlich da sehr umstritten ist. Es sind ja zwei Projekte erst entschieden in der Jury und die sind gerade in der Ausführung. Und da geht es zum einen darum, auch ein anderes Ambiente zu schaffen für den Flughafen, weil sie werden entweder mit sehr viel Werbung oder mit sehr viel Information konfrontiert. Und das ist einfach mal ein ganz anderer Bereich, der wirklich auch ja so ein Stück eine Entspannung, eine Kontemplation, was anderes sehen oder eben auch sich wieder mit einer bestimmten Sache auseinandersetzen, wenn ich viel Zeit habe oder so auf den Flug warte, dass da einfach eine andere Atmosphäre entsteht.
Haben Sie noch ein Beispiel?
Also die Ulrike Heidenreich, die jetzt im Satelliten arbeitet, die hat einen ganz tollen Gesamtentwurf gemacht, wo man quasi auf ein Alpenpanorama, das fast wie so eine Schattenbühne auftaucht, wenn man die Rolltreppen runterfährt. An den Seiten hat man dann topografische Karten, wo man einfach Menschen aus verschiedenen Ländern auch einholt. Und in der Mitte ist ein großer Kompassring, denn das ist ja eigentlich so unser Ziel, ja, wo wollen wir eigentlich hin? Und das kann man natürlich jetzt nur als Ziel des Flughafens oder des Fliegens verstehen, aber ich kann natürlich auch im Leben. Ja, genau. Also wo ist mein Kompass? Wo richte ich mich eigentlich aus? Und wenn ich aus dem Land komme, ist es vielleicht anders, als wenn ich aus der Region komme.
Straighten up and fly right, singt jetzt Natalie Cole.
Everything was on a square. The buzzer now, listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey you are choking me. Release your hold.
Natalie Cole in 1:1 der Talk, aber bei mir zu Gast ist natürlich Natalie Cole nicht, sondern Eva Müller. Und die ist Kunstberaterin und verschönert Firmen, aber da passiert mehr als nur Verschönerung. Da passiert dann auch richtig was. Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele. Jetzt waren wir gerade beim Flughafen, aber Sie haben ja auch viele andere Firmen beraten, Banken zum Beispiel. Wie gehen Sie vor? Was ist so der Einstieg und was passiert dann?
Also für mich ist ganz wichtig, dieses Unternehmen und die Menschen dort vorher gut kennenzulernen. Also wirklich eine sorgfältige Analyse zu machen. Was tun die Menschen da überhaupt? Mit welchen Inhalten beschäftigen sich die? Und gibt es da irgendeinen Link auch zur Kunst? Kann man also eine Verbindung schaffen, weil die meisten Leute eben wenig Kontakt mit zeitgenössischer Kunst haben. Und ich muss die irgendwie einfangen, dass sie auch Interesse und Lust haben, sich das anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben zum Beispiel in der Bank einen Philodendron Consumentis von der Karine Dörflinger in Nürtingen
gesetzt. Das?
Das ist ein großer Glaskasten und es scheint so, als wäre das eine Pflanze, so wie ein Philodendron. Und wenn Sie näher hingehen, dann sehen Sie, dass das alles aus diesen billigen Werbeprospekten Blätter gefaltet sind. Und daneben sind die Selbstbedienungsbereiche mit den Geldautomaten. Und dann können Sie überlegen, also wir haben auch gesehen, dass viele Menschen da stutzen und denken, was ist denn das jetzt? Und auch bei dem Namen. Dann können Sie überlegen, was fördere ich denn jetzt? Welchen Wachstum mit meinem Geld, das ich ja abhebe? Ja? Immer nur billiger, billiger. Wie schaut dann unsere Innenstadt aus? Wie geht es den Geschäften? Kann ich dann überhaupt noch irgendwann wo was einkaufen oder gibt es alles nur noch per Internet? Also das ist so eine kleine Anregung nachzudenken. Und das ist auch für die Mitarbeiter, wenn ich dann Führungen mache, interessant, dass die sich auch so eben in anderen Bereichen mal äußern können, also als Menschen eben, mit anderen Ideen als nur ihrem Fachgebiet in der Bank.
Sie sind natürlich die Beraterin, also Sie sind diejenigen, die auch die Künstler kennt, die die Kunstwerke kennt, die sich überhaupt mit der Kunst auskennt und haben dann auch die Bank eben kennengelernt. Aber was machen Sie jetzt, wenn zum Beispiel derjenige, der da entscheidet, einen ganz anderen Geschmack hat? Wir haben vorhin über Geschmack geredet, gleich zum Einstieg unserer Sendung. Einen ganz anderen Geschmack hat als Sie?
Ich habe mal einmal in einer Sitzung auf eine Antwort, ja, das gefällt mir jetzt nicht, etwas schnell gesagt, Sie entschuldigen, Herr Vorstand, aber darauf kommt es nicht an. Das war dann etwas sehr mutig. Ich habe dann nachher gedacht, oh. Aber er hat es sehr gut aufgenommen, weil er hat verstanden, das ist tatsächlich so. Er war nach 2 Jahren an einer anderen Stelle. Und dieses Haus besteht aber länger und auch Mitarbeiter wechseln, Kompetenzen wechseln oder Räume verändern sich. Da muss schon ein anderer roter Faden da sein, der auch das Unternehmen über lange Zeit trägt. Und der muss auch nach anderen Kriterien entschieden werden. Und dafür bin ich ja auch da. Denn wenn die das jetzt nur nach Geschmack machen, machen sie es selber. Aber wenn mich jemand beauftragt, dann will er ja, dass quasi dieses Spezifische für das Unternehmen rausgearbeitet wird und dass jemand das beurteilt, dass es auch wirklich Bestand hat und das Geld auch wirklich gut investiert ist.
Haben Sie ein Lieblingsprojekt, das wirklich was verändert hat? Weil Sie haben ja einmal, klar, Bilder, die an der Wand dann hängen, aber Sie haben ja auch Skulpturen, Sie haben ja die unterschiedlichsten Kunstwerke, die Sie in die Firmen dann bringen.
Also was mich immer sehr freut, ist, dass einfach Mitarbeiter mir ihr Feedback geben und sagen, das war jetzt irgendwie eine Inspiration in einer Konferenz, wo ich eigentlich nicht weiter wusste. Und dann habe ich auf das Bild geguckt und plötzlich dachte ich, nee, es gibt ja auch immer noch andere Lösungen. Ja? Also das ist ja was, was Kunst auch uns mitteilt, also dass wir einfach nicht nur so einseitig denken, dass es viele verschiedene Menschen und Interpretationen gibt. In einer anderen Bank hatten wir so verschiedene Kästchen, die mit sehr großen Unterschieden gearbeitet haben, also zum Beispiel dem Renaissance-Menschen und dem Ku Klux Klan-Träger. Und da haben wir lange diskutiert, können wir sowas in dem Konferenzraum auch mit Menschen aufhängen, die dann von außen kommen, also Besuchern. Da müssen sie immer mit dem diskutieren, was bedeutet das eigentlich. Und dann gab es auch ein Abbild über den Einmarsch in die Tschechoslowakei, also wo der diese Hand hält gegen den Panzer. Und wir haben dann gesagt, ja, also das ist eine gute Aufmerksamkeit darauf, dass wir andere nicht in so eine Schublade stecken oder nicht nur in diesem Schwarz-Weiß-Denken hängen bleiben. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man jetzt sehr kritische oder sehr komplizierte Kunst in Unternehmen hängt, weil ich möchte das auch nicht, wenn ich da arbeite. Ja. Aber es muss schon zum Denken auch also anregen. Ja. Es ist keine Verhübschung, was ich da machen will. Es ist, muss schön sein, aber Schönheit hat auch eine Kraft, die hat auch oft die andere Seite, die hat auch die Schattenseite mit drin.
Auch irritierend wahrscheinlich. Auch mal eine kleine Irritation.
Ja, da gibt es auch kleine Irritationen. Aber ich habe jetzt nie ein Projekt gehabt, wo Leute sich abgestoßen gefühlt haben oder es große Widerstände gab gegen was, sondern eher, dass es anregend ist.
Beraten Sie denn auch Privatpersonen?
Also auch immer mal wieder, aber selten. Also mein Anliegen ist es einfach, Arbeitsumfeld zu verändern. Also wirklich Menschen an dem Ort, an dem sie die meiste Zeit im Leben verbringen, eine andere Möglichkeit zu geben, da zu sein.
Wie wird man denn sowas? Wie sind Sie groß geworden? Großer Sprung, aber wie sind Sie groß geworden, Frau Müller? Was ist Ihre Geschichte?
Ja, also mich hat für die Kunst geprägt, glaube ich, dass meine Großmutter väterlicherseits Malerin war. Die habe ich aber nicht erlebt. Die ist schon kurz nach dem Krieg gestorben.
Sie sind 59 geboren?
Ja, und mein Vater hat also drei Werke von ihr über den Krieg gerettet und die hingen bei uns und die haben mich unglaublich fasziniert. Diese Möglichkeit, eben mir etwas über eine Zeit mitzuteilen, bei der ich nicht dabei war. Und da hat sich aber trotzdem ganz viel vermittelt. Und das ist so die Kraft von Kunst, denke ich, dass sie uns in ganz andere Regionen bringen kann.
Hat Kunst eine große Rolle in Ihrer Familie gespielt?
Nee, eigentlich nicht. Also meine Mutter hatte dazu gar keinen Bezug. Auch später, als ich da Kunstberaterin wurde, hat sie das, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was es eigentlich sein soll. Und mein Vater hatte das natürlich durch seine Mutter, aber er war ein Handwerker. Also er hatte jetzt sicher ein ästhetisches Empfinden oder für Material hat er mir sehr viel beigebracht. Der hat auch zu Hause eben so eine kleine Schreinerei gehabt und da habe ich viel bei ihm in der Werkstatt gestanden und das hilft mir unglaublich für Kunst am Bau.
Was zu verstehen vom Handwerk?
Ja, ich kann auch vieles selber. Also ich kann auch hobeln, ich kann Fliesen verlegen. Also der hat alles im Haus selber gemacht und ich war da immer dabei. Und das ist ganz wichtig für mich auch. Ja. Also auch, um wirklich architektonisch Sachen beurteilen zu können.
Geboren in München, aufgewachsen in Starnberg, im reichen Starnberg, oder?
Ja, das war ein bisschen ein Problem in der Schule, weil ich konfrontiert wurde mit Schichtunterschieden, die mir gar nicht klar waren. Also ich habe plötzlich gemerkt, so mit 6 Jahren, irgendwas ist hier anders. Ich werde jetzt hier irgendwie anders gesehen und natürlich überhaupt nicht verstanden, was da der Grund dafür wäre.
Weil Sie Handwerkertochter waren.
Genau. Also das war damals sicher noch ganz gravierend.
Was hat es Ihnen ausgelöst? Eher Revolution oder eher Mutlosigkeit?
Nö, ich glaube, ich bin schon eher eine Revolutionärin. Aber ich glaube, es hat mir sehr geholfen, dieses ganz unten und dieses ganz oben kennenzulernen. Also ich habe ja jetzt vorwiegend mit Vorständen zu tun, aber ich weiß auch, wie es Menschen geht, die ganz unten leben. Also das hatten wir ja nicht, ne? Wir waren so in der Mitte. Aber mich interessiert es schon. Mich interessieren auch diese verschiedenen Bereiche von Gesellschaft und was wir da sozial verursachen.
Die Brückenbauerin eben. Jetzt hören wir Markscheider Kunst, eine Multikulti-Band aus St. Petersburg.
Eine
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Sibylle Giehl trifft
Eva Müller. Kunst im Knast.
Da brauchen wir jetzt noch ein Männchen, bis wir im Knast sind. Eva Müller, Kunstberaterin, aufgewachsen in Starnberg, da schon früh die Erfahrung mit Arm und Reich gemacht in dieser reichen Stadt, was sie wahrscheinlich auch geprägt hat, so wie sie es gerade beschreiben. Und dann irgendwann stand an, was werde ich mal vom Beruf? Und Sie haben sich erstmal für eine Erzieherinnenausbildung entschieden. Warum?
Nee, also ich habe mit 13 ein Buch über einen Mörder in England gelesen.
Mit 13?
Und das hat mich so fasziniert. Der hat ein Tagebuch geschrieben und da dachte ich, muss unbedingt rauskriegen, warum manche Menschen so erfolgreich sind und andere so scheitern.
Und haben Sie es rausgekriegt?
Ich habe es rausgekriegt. Okay. Ich wollte dann Sozialpädagogik studieren und nachdem ich aber eben als Handwerkerkind kein Gymnasium hatte, musste ich das Abitur nachmachen. Und das habe ich dann über eine Berufsausbildung, weil das ist natürlich in meinem Umfeld auch dann schon mal, hat schon einen Beruf, habe ich dann also die Erzieherinnenausbildung mit dem Fachabitur zusammen gemacht. Und habe dann Sozialpädagogik studiert und eben den Schwerpunkt Resozialisierung. Und gleichzeitig war ich auch Gaststudentin. Durch diese Erzieherausbildung hatte ich eine Befreiung von 2 Semestern und habe dann ein Gaststudium an der Akademie gemacht und ein Stück weit Kunsttherapie gelernt. Das gab es damals noch nicht als Ausbildung. Also ich habe eher für mich gemalt und habe dann aber auch alles gelesen, was es irgendwie so über diesen kunsttherapeutischen Bereich gab und habe das dann quasi verknüpft in dieser Arbeit.
Aber Frau Müller, wie konsequent ist das denn? Also Sie haben als 13-Jährige ein Buch gelesen. Das hat Sie fasziniert mit der Frage, wer schafft es im Leben und wer schafft es nicht?
Mhm.
Und dann haben Sie wirklich darauf Ihre Ausbildung aufgebaut. Das ist ja großartig. Wer hat Sie da beraten? Hatten Sie ein Vorbild? Hatten Sie einen Unterstützer? Oder war das alles die doch noch sehr junge, kleine Eva?
Ja, also ich glaube, ich bin sehr konsequent. Und ich bin auch jemand, die immer so eine Vision hat, wie geht's jetzt weiter? Und das war ganz klar für mich. Also meine Familie fand es nicht so toll.
Wollte ich gerade fragen.
Also diese Erzieherausbildung dachten die wahrscheinlich schon noch, naja gut, vielleicht bleibt sie dabei.
Ist ja ein anständiger Beruf.
Genau, aber dass ich das quasi nur als Sprungbrett benutzt habe, das wussten sie zwar, aber sie haben vielleicht gedacht, das gibt sich dann oder so. Und meine Mutter hatte dann schon ein bisschen Sorge, dass ich jetzt im Strafvollzug arbeite. Also ich hatte da nie Angst, aber es ist schon, ja, manche Menschen verbinden das dann halt damit. Also das ist, ich war sehr viel mit Frauen dann auch. Ich war auch auf der Sexualstraftäterstation.
Wie war da Ihr Einstieg?
Also wie sind Sie? Als Praktikantin erst. Also man muss ein Praktikum machen. Ich war dann im Frauengefängnis, das war damals noch in Neudeck und auch in Eichach. Und hatte eine sehr gute Sozialpädagogin, die mich da eingeführt hat. Und für mich war immer auch sehr wichtig, dass ich mit den Beamtinnen guten Kontakt habe. Weil die sind eigentlich den ganzen Tag mit den Leuten zusammen.
Was haben die eigentlich für eine Ausbildung?
Ja, das ist eine Beamtenlaufbahn.
Und sind die so streng, wie man sich's vorstellt? Oder auf was für Menschen sind Sie da getroffen?
Also bei den Frauen finde ich, dass da auch viele einen sehr mütterlichen sozialen Ansatz haben. Bei den Männern, ich wurde immer wieder strafversetzt zu den Männern. Bei den Männern war es so, dass das oft auch die gleiche Schicht ist, würde ich jetzt mal sagen. Nur einfach ein glücklicheres Umfeld, ein bisschen ein anderer Weg.
Und wieso strafversetzt?
Ja, weil das ist ein System, das eigentlich für diese Aufgabe der Sozialpädagogen nicht unbedingt ausgerichtet ist. Das ist halt ein Ordnungssystem und das hat sehr strenge Regeln. Und wenn Sie aber manchmal menschliche Notfälle haben, dann muss man auch mal über bestimmte Dienstzeiten, über bestimmte andere Dinge hinweggehen. Und das ist immer sofort eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
Was haben Sie denn dann dort gemacht im Strafvollzug?
Also natürlich
Sie hatten ja einen Plan, Sie hatten ja einen ganz festen Plan, Sie hatten ja ein Ziel, die konsequente Eva.
Also ich hatte natürlich eine ganz klare Aufgabe, nämlich Zugangsgespräche. Neudeck ist ja ein Untersuchungsgefängnis. Das heißt, da ist oft noch eine Katze in der Wohnung, um die sich niemand kümmert. Da müssen irgendwelche Eltern informiert werden, wenn es Jugendliche sind. Das ist manchmal in der Edtstraße noch nicht passiert gewesen.
Bei der Polizei noch
ja,
nicht
man
passiert,
muss dann einfach versuchen, und das geht bei Jugendlichen auch relativ gut, versuchen, eine Lösung zu finden außer Strafe. Also wenn Sie bei Drogenabhängigen irgendeine Therapie oder so dem Richter empfohlen haben, dann hat er das gerne genommen. Oder auch bei anderen. Also das Wichtige war für mich einfach zu schauen, wie kommen die Leute da raus. Und natürlich für mich rauszukriegen, was ist jetzt dieser Punkt, warum das manche Leute nicht schaffen. Und da hatte ich wirklich dieses Gefühl der Vision. Also diese Vision ist für mich ein ganz zentraler Bereich, wenn ich mir vorstellen kann, ein anderes Leben zu führen. Wenn ich irgendeine Vorstellung von dem haben kann, wie mein Leben aussehen könnte, würde.
Wenn ich was verändere,
ja,
ein Ziel eigentlich.
Genau,
auch
und wenn ich dazu auch ein Bild, einen Text, irgendwie eine Form finde, damit ich da dranbleiben kann,
kommt
die mich leitet.
Kunst ins Spiel? Also kann da Kunst helfen?
Kann Kunst helfen, ja, auf jeden Fall. Weil Kunst kann in dem Sinne helfen, dass sie was darstellen. Also in der Kunsttherapie formt man dann auch was. Oder eben, wenn die Leute malen oder so, auch die anzuregen, zu überlegen, wo sind irgendwie Wegkreuzungen auch? Wo könntest du dich anders entscheiden? Ja, wie könnte dein Leben dann aussehen? Aber auch, wie hat es ausgesehen, auch zu reflektieren. Also es ist schon wichtig, dass ich auch zu mir nehme, was ich da eigentlich mit meinem Leben bisher so angestellt habe.
Ja. Haben Sie ein Beispiel, wo es mal funktioniert hat, wie es geklappt hat? Also, dass Sie jemanden kennengelernt haben im Gefängnis, wo es funktioniert hat, diese Vision vielleicht auch gemeinsam zu entwickeln oder zu helfen? Ich meine, man kann ja nur für sein eigenes Leben selber, aber oft hilft ja ein Stups. Oft hilft jemand, der einem vielleicht ein Vorbild ist.
Also ich habe 2 Frauen auch zur Bewährung dann übernommen, weil ich mit denen am meisten Kontakt hatte. Das eine war eine Drogenabhängige, die auch schwanger war im Gefängnis. Die habe ich dann auch auf die Weise rausholen können und habe dann auch das Kind als Pflegekind haben wir eine Zeit lang übernommen, weil die arbeiten musste.
Wer ist wir?
Also mein damaliger Mann auch.
Sie haben das mit nach Hause genommen,
ja,
also zu sich, das
Pflegekind? Ja, genau. Weil sie musste dann ja sofort auch wieder arbeiten. Sie musste irgendwie existieren. Sie war dann in so einem Mutter-Kind-Heim. Und wir haben es dann einfach zeitweise übernommen. Oder sie hat dann auch bei uns übernachtet oder so, damit sie da zusammen sind.
Und würden Sie sagen, das war eine gute Entscheidung, das so nah an sich ranzulassen? Also da Privates und Berufliches?
Das war die nicht einzige Möglichkeit, weil wir das Kind kannten. Also
und
ein anderes wäre gewesen irgendwo im Heim.
Mhm.
Finde ich jetzt keine gute Lösung. Und wenn man so nah dran ist und merkt, da kann ich jetzt was tun. Und es war außerdem für mich ganz toll, weil ich konnte testen, ob mein Mann wirklich die Hälfte macht, wenn ich Kinder kriege. Das hat er nämlich immer so gesagt und das hat er auch wirklich eingehalten.
Was ist aus den beiden geworden, aus dem Kind und
die
aus seiner
Mutter?
Die
haben sich sehr gut entwickelt. Die haben sich da wieder rausgeholt. Also die Frau hat dann auch einen neuen Partner gehabt und das Kind hatte noch eine schwierige Zeit, weil das eben durch die Drogenabhängigkeit zu klein war und das wurde im Strafvollzug nicht erkannt. Die medizinische Versorgung ist da nicht immer ganz optimal, aber die haben gut ihren Weg gemacht. Ja.
Und man hat sie immer so agieren lassen? Weil das klingt alles, ja.
Naja gut, das ist jetzt eine Bewährung, wird vom Richter ausgesprochen und da wird der Bewährungshelfer vorgelegt. Also im Strafvollzug war das sehr schwierig und deswegen bin ich da auch sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Also ich habe das ja dann nur 1,5-2 Jahre gemacht und gemerkt, also ich weiß jetzt, was ich wissen will, aber ich kann jetzt nicht mehr gut arbeiten, weil ich eben dauernd an diese Grenzen komme.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und was ist für Sie jetzt wirklich so der Kernsatz, weil es gibt ja Menschen, die wachsen in schwierigsten Verhältnissen auf, haben vielleicht Eltern, die drogensüchtig oder Alkoholiker sind und gehen so ihren Weg, gerade als würde das nur wie Wasser auf öliger Haut an ihnen abperlen und dann gibt's Kinder, die wieder in dieselben Fußstapfen treten und auch ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Haben Sie rausgekriegt, wie sich das entscheidet?
Nein, also das wäre jetzt sehr anmaßend, wirklich zu wissen, warum jetzt jeder Einzelne da eine andere Möglichkeit findet. Aber für mich ist, wie gesagt, diese Vision, diese Vorstellungskraft und mag das nur sein, dass ein Kind Nachbarn hat oder in der Schule irgendwas mitkriegt, wie das Leben anders aussehen könnte und sich daran orientiert. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Eine Nacht in Manila singt jetzt Bilderbuch.
In meinem Baggage, zu viele Pesos halten wach. solange du lachst. Sie werden mich suchen in der Suite. Immer wieder en suite. Ich spiele solo für dich, Baby. Du hast ein Ticket für die Nacht. Deine Augen, diese Streets. Blink, blau, blitz, pink. Löscht das Feuer unter meiner Haut. Check in, last cold body out. Was mir davor bleibt. Zu viele Partys in meinem Baggage. Eine Nacht, eine Nacht.
1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Sibylle Giehl im Gespräch mit
Eva Müller, brachte deutsche Kunst nach Jordanien.
Und ist Kunstberaterin, hat eine spannende Ausbildung von der Erzieherin zur Sozialpädagogin nebenbei an der Kunstakademie. Malen Sie eigentlich auch selber? Machen Sie selber Kunst auch?
Also an der Kunstakademie habe ich das gemacht bis zu dem Punkt, wo der Professor gesagt hat, so jetzt wird's richtig gut. Und dann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich gemerkt, nee, also ich brauche eigentlich andere Menschen. Ich will vermitteln. Und
deswegen die Brückenbauerin,
machen.
Da lag, genau, ich ganz gut mit der Brückenbauerin.
Sehr gut, ja.
Und eine Brücke haben Sie auch gebaut nach Jordanien. Sie haben eine Riesenkunstausstellung in Jordanien organisiert. Together hieß sie. Warum? Wie kam es dazu? Wie kommt man auf so eine Idee?
Also als Kind hat mich sehr diese Nachkriegszeit, obwohl ich da ja eigentlich nicht mehr drinnen war, aber ich kann mich an Radioberichte erinnern über diese schrecklichen KZs und diesen Rassismus überall. Und das hat mich unglaublich betroffen gemacht. Und ich glaube, das war schon ein Punkt, wo ich so dachte, was kann ich jetzt eigentlich auch für ein bisschen eine Völkerverständigung tun? Und Kunst ist da eine sehr gute Möglichkeit. Ich habe da eine Journalistin aus Jordanien kennengelernt, bin mit der näher irgendwie in Kontakt gekommen. Und dann ist es ja unglaublich gastfreundlich in Jordanien. Also man wird von einem zum anderen weitergereicht. Und dann entstand diese Idee. Es gibt dort ein sehr schönes zeitgenössisches Museum.
Die Nationalgalerie?
Die Nationalgalerie. Aufgeteilt in zwei Häuser. Dazwischen ist ein schöner Park. Und das eine Haus ist eben für die ständige Sammlung, das eine für Sonderausstellungen. Ich habe mich sofort irgendwie in dieses Haus verguckt für diese Sonderausstellungen, weil das solche Räumlichkeiten hat, wo man immer Durchblicke, also es gibt Kabinette und aber Durchblicke. Und das heißt, man kann wirklich together zeigen. Und meine Idee war dann, arabische Künstler und europäische Künstler so in der Ausstellung zu kombinieren, dass sie nicht wissen, was stammt von wem. Also wenn sie aufs Schild gucken, also dann sehen sie... Das ist eine französische Künstlerin, aber eigentlich wissen sie es nicht, kommt die jetzt aus Jordanien oder kommt die aus dem Libanon oder...
Sondern ganz offen auf alles zuzugehen. Es gibt verrückterweise, die Bayerische Demenzstrategie hat den Namen Zusammenhalten, was verbindet. Und das hätte man fast auch über ihre Ausstellung dann schreiben können, dass sie nicht auf das Trennende der unterschiedlichen Kulturen geguckt haben, sondern auf das Verbindende.
Ja, darum ging es mir, weil wir dauernd immer über die Unterschiede sprechen, über die Nationen, über die Einstellung der Religionen, über die verschiedenen Mentalitäten. Und ich wollte zeigen, dass wir letztendlich, wenn wir auf diesen Kernpunkt Mensch zurückkommen, und das tut die Kunst, dann sind wir alle gleich. Also wir wollen alle eine Familie, wir wollen irgendwie ein gutes Leben haben, wir wollen glücklich sein, wir wollen lieben und geliebt werden. Es ist alles gleich. Und das Interessante war eben, dass das so unglaublich eingeschlagen hat, weil im Endeffekt ist es natürlich keine besondere Idee, zu sagen, wir sind alle gleich. Also ich meine, das ist ja eigentlich die Voraussetzung, ja. Und trotzdem hatten wir dann jeden Tag in der Zeitung, in irgendeiner arabischen Zeitung, war dann ein Artikel über die Ausstellung. Also es ist unglaublich, auch in der Pressekonferenz, die waren so erstaunt. Ich dachte mir, ja, also Moment mal, das ist ja jetzt keine neue Aussage.
Aber
ja?
Wie haben Sie es überhaupt geschafft, in die Nationalgalerie zu kommen? Haben Sie Abdullah II. Kennengelernt oder was war so Ihr Einstieg? Okay, Sie hatten die Journalistin aus Jordanien, aber die wird ja wahrscheinlich auch nicht alle Türen haben öffnen können.
Nee, die ist sehr, sehr schnell auch wieder nach Afghanistan gegangen. Die hatte dort dann beim Radiosender eine Möglichkeit. Also ich habe dann diesen Direktor, den Khalid Reis, kennengelernt und der nimmt schon auch gerne interessante Sonderausstellungen, noch dazu, wenn die vollkommen finanziert sind. Und ich habe eine Mäzenin gefunden, die Frau Augstein, die das finanziert hat. einen Teil. Also ich habe auch sehr, sehr viel finanziert, aber ohne ihre Hilfe hätten wir die Transporte und so weiter nicht finanzieren können.
Und woher haben Sie das Geld genommen? Aus Ihrem Privat?
Aus meinem, ja genau, das war dann etwas riskant.
Kleines Restrisiko
bleibt im Leben. Kleines Harakiri. Und das ist also so der eine Punkt, dass es natürlich für ihn jetzt eine kostenlose Ausstellung war, aber es hat ihn sicher auch interessiert. Wir hatten dann auch sehr schnell
den König, meinen Sie jetzt?
Das Königshaus auf unserer Seite, also das dann auch über jordanische Künstler das Konzept nochmal vorgestellt und die fanden das also auch toll. Und wir haben auch die deutsche Botschaft und so gewonnen, dass sie da auch das mit unterstützen. Also das ist eine Schirmherrschaft, das ist keine praktische Unterstützung, aber es ist eine ideelle.
Aber es hat den Segen, gibt den Segen.
Gibt den Segen dazu.
Wie ist Amman als Stadt?
Wunderbar, also ganz toll. Und ich finde auch eben, wir kriegen durch die Presse und alles, was da so torpediert wird, also kolportiert wird, Entschuldigung, also auch torpediert, ja genau. Also es ist schon nicht umsonst mir das Wort eingefallen. Es ist so immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ich möchte es einfach, dass wir anders aufeinander zugehen. Also, dass wir eben offener sind und nicht schon immer Vorurteile haben, wenn jemand aus einem bestimmten Land kommt.
Was ist das Schöne an Amman? Was macht die Stadt aus?
Also, Amman ist zum einen aus fast dem gleichen weißen Stein gebaut. Das hat eine unglaubliche Harmonie. Das sind sehr kubische, geometrische Formen, die sehr harmonisch auch ein Stadtbild ergeben. Und die Menschen, also es ist unglaublich, was arabische Länder für eine Gastfreundschaft pflegen. Und wenn man jetzt sieht, also wie Menschen hier behandelt werden oder auch jetzt dauernd dieses Drama dieser Seenotrettung, denke ich mir, das ist unglaublich für solche Menschen wahrzunehmen, wie sie behandelt werden. Also ich bin da aufgenommen worden und auch alle anderen immer mit offenen Armen und überall eingeladen. Und auch in Jordanien ist es selbstverständlich, dass wenn eine palästinensische Flüchtlingsfamilie vor der Tür steht und es sind entfernte Verwandte von ihnen, also stellen sich vor, Cousins in dritter Reihe stehen vor ihrer Tür zu zehnt, dann werden die aufgenommen.
Ich glaube, die kenne ich schon gar nicht mehr in dritter
Reihe, meine Cousins. Ja, dann werden die aufgenommen, dann teilen sie ihre drei Zimmer und dann wohnt in dem einen Zimmer eben eine Familie mit 10 Leuten.
Und das ist selbstverständlich?
Das ist selbstverständlich, das muss man so tun.
Wie selbstverständlich ist es denn als Frau, sich da gut und frei zu bewegen? Seit 1974 ist Wahlrecht in Jordanien. Wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Wie haben Sie es erlebt? So muss ich
sehr,
wohl fragen.
Sehr gut. Also Jordanien ist da sicher sehr, sehr vorbildlich, weil die halt auch diese vorbildliche Königin haben, die sie nie verschleiert oder irgendwie sonst immer in weißer Bluse und Jeans sehen. Auch dieses Familienbild ganz bewusst vom Königshaus so gesteuert wird und sehr viele Frauen in Führungspositionen sind. Also zum Beispiel die Dame der obersten Zollbehörde, die Direktorin, ist eine Frau. Und das finden Sie auch in anderen Bereichen, also Marketingleiterinnen und so weiter.
Joni Mitchell singt jetzt Help Me.
You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man, and you love your loving. Not like you love your
Eins der Talk und bei mir sitzt Eva Müller, Kunstberaterin. Seit 1993, da hat sie ihre Kunstberatung gegründet, geboren 1959 in Starnberg. Und ich habe sie jetzt einfach mal Brückenbauerin genannt und das haben sie sich gerne gefallen lassen. Eine Brücke haben sie auch gebaut zwischen Jordanien und Europa, kann man sagen, oder Deutschland, mit dieser Kunstausstellung. Gab es da ein Werk, das Sie am liebsten mit nach Hause genommen hätten?
Nee, das ist nicht so, dass ich es mit nach Hause genommen hätte, aber mich hat sehr beschäftigt. Das ist eine Arbeit von der Sena El-Khalil, eine Künstlerin aus dem Libanon, bei dem dann vor allen Dingen auch die Kinder, die wir dann einbezogen haben, Artists for Residences, die hat eine Arbeit gestaltet, eine Lichtinstallation, ganz rosa blinkend mit Fotos und vielen verschiedenen Elementen als Erinnerung an eine Freundin, die während dem Libanonkrieg im Krankenhaus gestorben ist, weil die Stromversorgung ausfiel.
Ganz
und
unnötig.
Sie hat es genannt, mehr Licht als der Tod ertragen kann. Und die Kinder, die meisten Flüchtlingskinder, die aus Palästina kamen, die uns auch bei dem Workshop schon immer gefragt haben, do you like the Israeli? Und dann, bevor man überhaupt geantwortet hat, gesagt haben, I hate them. Die standen vor dieser Arbeit und haben einfach zum ersten Mal einen Menschen aus ihrer Region, der die gleichen Erlebnisse hat, gesehen, der gesagt hat, ja, wir müssen das anschauen, aber wir gehören trotzdem zusammen.
Mhm.
Wir müssen dieses Zusammenfinden lernen.
Wie alt waren die Kinder?
Die waren
ungefähr
zwischen 3 und 14.
Und da ist es eingetroffen, was Sie vorhin gesagt haben, gute Kunst ist dann, wenn es die Menschen direkt berührt.
Genau, und die haben das diskutiert, weil ich meine, wir können als Westler viel erzählen, wir erleben das nicht. Wir können auch sagen, hör mal, Israeli haben auch und so weiter. Aber das hat sie betroffen, weil das war eine von ihnen.
Mhm.
Und wie kann die das sagen und eben nicht sagen, wir hassen die? Und das sind die spannenden Dinge, die dann da passieren. Und das nehme ich gerne mit.
Wie kamst du zu dem Workshop mit den Kindern?
Also wir wollten eben nicht nur die Ausstellung machen. Ich habe dann zu verschiedenen Organisationen dort Kontakt aufgenommen, weil ich auch nicht wollte, dass wir so eine kleine Aktion machen und dann passiert nichts mehr. Also wir verschwinden ja wieder nach ein paar Tagen.
Aber die Kinder bleiben.
Und die Kinder bleiben, genau. Und dann gab es dort eine Organisation, die so eine Art Nachmittagsbetreuung für Kinder anbietet, die Flüchtlinge sind. Und mit denen zusammen haben wir dann quasi ein Programm erarbeitet mit den Künstlern, also einem Teil der Künstler, die mitgereist sind und zur Eröffnung der Ausstellung da waren. Und die Künstler haben dann Workshops angeboten, zum Beispiel Fotografie. Dann haben wir denen auch die Fotoapparate dagelassen, damit sie aus ihrem Leben mitteilen können, wie sehen wir jetzt eigentlich unsere Situation? Was fällt uns da auf? Ja? Und es ist wirklich interessant, was die fotografieren. Die fotografieren sich natürlich viel gegenseitig. Das war auch noch nicht so stark mit den Handys. Das ist jetzt immerhin 10 Jahre her. Also es war ganz interessant, eben deren Sichtweise auf die Welt kennenzulernen. Und in das Museum unten haben wir eine kleine Reihe von den Fotos mit aufgenommen. Und sie sind dann auch gekommen, haben sich die Ausstellung angeschaut und sind wirklich eingebrochen in das Museum, weil sie noch nie da waren. Wir hatten ein paar Busse organisiert. Die kamen mit Kind und Kegel, alle kamen und haben sich das angeschaut und sind da rumgerannt und haben ihre Künstler gezupft und gesagt, welches ist jetzt von dir, was ist jetzt von dir und zeig mir mal und so. Und sie haben ja zum Teil auch Techniken kennengelernt. Also zum Beispiel hat eine Künstlerin hier, die Professor Dorothea Rese-Heim, eine der wichtigen Papierkünstlerinnen in Deutschland, die hat mit dem Papier aus Bananen geschöpft, also aus Materialien, die sie finden oder haben, damit auch nicht Sachen passieren, wo die nie wieder machen können. Ja.
Wissen Sie irgendwie, was aus den Kindern geworden ist? Die sind ja jetzt wahrscheinlich erwachsen, wenn das Ganze über 10 Jahre her ist. Sind die Kinder jetzt erwachsen? Haben Sie da noch irgendeinen Kontakt wahrscheinlich?
Also ich habe zu ein paar Betreuerinnen immer mal wieder Kontakt, so ganz sporadisch. Ja, das ist nicht einfach, weil wenn wir über Flüchtlingsproblematik reden, Jordanien hat ungefähr 8 Millionen Einwohner und man schätzt ungefähr die Hälfte mindestens sind aufgenommene palästinensische Flüchtlinge. Das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn es um Arbeitsstellen geht, um Ausbildungen. Also das ist nicht einfach für die, da was zu finden. Ich hatte eine Übersetzerin, die war unglaublich ausgebildet. Und die hat sich ständig beworben, auch in der Zeit. Wir haben ja 3 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Das war ganz, ganz schwierig für die, was zu finden. Ne?
Zum Abschluss nochmal aufs Hier und Jetzt. Was machen Sie im Moment? Was beschäftigt Sie jetzt gerade eben?
Also im Moment beschäftigt mich eben dieses Flughafen, also 2 Flughafenprojekte. Wir haben einen neuen Wettbewerb, der auch sehr interessant wird. Und wir haben einen Wettbewerb, den ich jetzt seit 3 Jahren mit Genehmigungen betreue. Das denkt man dann nämlich auch nicht, dass das auch zur Kunst gehört. Brandschutz, Akustik und so weiter. Da hoffe ich jetzt, dass wir vorwärts kommen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Kann Kunst die Welt verändern?
Nein, aber uns. Und wir können sie dann verändern.
Herzlichen Dank. Das war Eva Müller, Kunstberaterin, eigentlich Sozialpädagogin und Brückenbauerin. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und morgen in 1:1 der Talk Malte Hertig. Er ist Philosoph und Japan-Kenner.